Ich bin mir bewusst, dass ich meinem Körper mit dem Sport manchmal schädige, dass ich über die Grenze hinausgehe. Also wenn man im Rennen dann anfängt, am Graben sich zu übergeben oder wenn man einen Blutgeschmack im Mund hat, dann weiß man, es ist zu viel. Aber das interessiert dann in dem Moment einfach nicht mehr. Das Gefühl ist einfach überwältigender.
Dann haben die Schmerzen im Rücken angefangen. Irgendwann war es dann aber so enorm, dass ich auch gar nicht mehr am Training teilnehmen konnte. Und das war für mich so ein sehr herber Rückschlag, als ich dann mit 17 auch wirklich für mich entscheiden musste, dass ich damit aufhören muss.
Wenn ich jetzt sagen würde, das Ziel war, in die Bundesliga aufzusteigen, dann wäre das ja überheblich. Wir haben in Deutschland 80.000 Schiedsrichter. Und am Ende steigen dann 20 Schiedsrichter in die erste Bundesliga auf. Und deshalb besteht die Gefahr, dass man da halt auf der Strecke nach oben irgendwann abstürzt und, ich sag mal, ein soziales Problem wird.
Ihr hört die 1Live-Reportage. Simon Krämer ist für uns unterwegs. Man kann ein bisschen raushören, dass es was mit Sport zu tun hat, aber sag nochmal, Simon, wen haben wir da gerade gehört? Wer erzählt da?
Ja, wir treffen heute Sportler, die alle entweder auf dem Sprung in den Spitzensport waren oder es sogar auch schon bis ganz nach oben geschafft hatten, die aber plötzlich dann ausgebremst worden sind. Also von ihrem eigenen Körper oder sagen wir besser von ihrer Psyche, die irgendwann die Leistung nicht mehr mitgemacht hat. Und das hatte für einige tatsächlich krasse Auswirkungen. Also der Bundesliga-Schiedsrichter Baba Grafati zum Beispiel, der hat versucht, sich vor einem Fußballspiel das Leben zu nehmen.
Der Körper ist keine Grenze. Druck und Depression im Leistungssport. Eine Reportage von Simon Krämer, jetzt in der nächsten Stunde hier bei 1Live. Mein Name ist Till Hase. Hallo, guten Abend. Back in LA. It's a nice day, baby, take your top off, come to the right bay. I know what your friends say, but they don't know you're a pill. Just give me one day, I'll teach them girls how to treat. Cause it's 420, 24-7, where I'm at, hunt. Cruising down sunset, lighting up a fat one. Let's make love, I never wanna fight. Baby, we got a shot, we should get it right. Get it right, all right, from the dark to the light. From the black to the middle to the front. Get high, light it up, raise that cup. About to get in trouble here, bartender, make it double. Whoop, double decker tour bus, meet me on the top floor. You know the song, baby, try to get my top score. Cause I like your skinny jeans better when they're laying on the ground. And your cashmere sweater's nowhere to be found. I'ma be around, maybe not as often as you'd like, but I think we vibe, girl, we should get it right. I just wanna do you real good, you make me feel good. Baby, let me get it right, to the edge of the night, to the light. I'll make you feel hype. Baby, we should get it right. Get it right, all right. From the dark to the light. From the back to the middle to the front. Get high, light it up. Raise that cup. Put your motherfucking ass up.
Ich habe nichts mehr gemerkt. Ich habe niemals auch das geplant und vor allen Dingen aber auch niemals an den Tod gedacht, sondern in dem Moment war es für mich nur dieses Spiel auszuschalten, dieses Gedankenkino auszuschalten. Das, was mich im Hören belastet hat, was mich dahin getrieben hat. Ich wollte dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Und ich habe angefangen mit allen Mitteln, die mir in dem Moment zur Sekunde halt zur Verfügung standen. Das war wirklich, wirklich brutale Verzweiflung. Es waren also Bierflaschen, es war Glas, es war mein Schal, es war der Bademantel, es war alles, das Wasser in der Badewanne, alles, was mir hätte in die Karten spielen können, dass ich dieses Spiel ausschalte, mich halt einfach ja, genutzt, um ein Ende dem zu setzen.
Ja, die 1Live-Reportage. Wir kümmern uns heute um Druck und Depressionen im Leistungssport. Simon Krämer ist für uns unterwegs. Im Hintergrund hört man schon Fußballstadion. Wer erzählt da gerade davon, dass er das Spiel ausschalten will, so wie er es formuliert hat?
Ja, das ist der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Baba Grafati. Er ist gerade 41 Jahre alt, ein Aushängeschild des deutschen Fußballs, auch international. Er ist FIFA-Schiedsrichter, hat 84 Spiele in der ersten Bundesliga, also der höchsten deutschen Profifußballliga, geleitet und ist eigentlich genau da, wo er eigentlich immer hin wollte, nämlich ganz oben im Profisport. Und dann kommt dieser 19. November 2011, also vor 2 Jahren ungefähr, von dem Grafati uns hier gerade erzählt hat. Und das ist das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Mainz 05.
Ich erinnere mich, das war das Spiel, vor dem er versucht hat, sich umzubringen, sich selbst zu töten.
Genau, also die Fußballfans werden sich dann noch an diesen Tag erinnern. Alle warten, dass das Spiel losgeht, aber der Schiedsrichter, Baba Grafati, er kommt nicht. Er ist zu dem Moment, wo alle im Stadion sind und warten, schon auf dem Weg ins Krankenhaus, weil er sich am Morgen vor dem Spiel, am Spieltagsmorgen, versucht hat, das Leben zu nehmen. Seine Assistenten finden ihn in seinem Hotelzimmer in der Badewanne. Er ist blutüberströmt. Und wir haben ja gehört, wie verzweifelt Grafati versucht hat, sich das Leben zu nehmen.
Wir hören diese Atmosphäre im Stadion. Wir hören die Pfiffe im Hintergrund. Damit muss man wahrscheinlich leben als Schiedsrichter. Das gehört zum Job dazu, jedenfalls so wie wir diesen Beruf kennen und wahrnehmen. Warum hat er das gemacht? Warum hat er versucht, sich umzubringen?
Also so genau kann man das eigentlich nicht sagen. Das kann auch er nicht sagen. Ihm ist das auch nicht bewusst. Aber es gibt da sicherlich mehrere Gründe. Ein Grund könnte eben dieser Leistungsdruck in der Bundesliga sein. Man kann jetzt nicht sagen, dass Grafati unter den Bundesligaspielern sehr beliebt ist. Die haben ihn nämlich 3-mal in Folge zu den schlechtesten Schiedsrichter in der Bundesliga gewählt. Und das trifft ihn natürlich auch persönlich. Aber dass die Situation tatsächlich am Ende so eskaliert, das ist ein langer Weg. Ich meine, er ist 25 Jahre lang Schiedsrichter. Er kennt es von der untersten Liga an. Das Ganze kommt also nicht von jetzt auf gleich.
Du hast mitbekommen, wie sich dieser Druck aufgebaut hat bei ihm, bei Baba Grafati. Also Simon, du hast ihn schon ein Dreivierteljahr mal vor seinem Suizidversuch getroffen und dann zu einem Fußballspiel begleitet und dort auch interviewt.
Genau, also wir springen jetzt zeitlich zurück. Das ist der Januar 2011, ein Dreivierteljahr vor dem Suizidversuch. Es ist das Bundesligaspiel Nürnberg gegen Mönchengladbach, zu dem ich Grafati für eine Reportage begleite.
Und, aber euer Thema ist nicht Suizid, ist nicht Druck im Leistungssport, sondern einfach eine Reportage über ihn. Ne?
Genau, es ging einfach eine Reportage über ihn, weil er eben so ein Aushängeschild ist für den deutschen Fußball.
Ja.
Und dahin begleite ich ihn. Und es war eben dieses Spiel, von dem er heute auch noch sagt, dass das eigentlich so ein Auslöser für seine Krise war. Bei dem Spiel geht am Ende dann noch einiges schief. Wir sind dann in sein Hotelzimmer gegangen, wo Grafati damals eben noch als aktiver Schiedsrichter sein erstes großes Interview dann gibt. Und ja, wenn wir jetzt mal reingehen, dann hören wir, es ist total aufgeräumt, alles super ordentlich. Er macht sofort gleich den Fernseher an. Auf dem Nachttisch liegt offen und griffbereit schon sein Terminkalender mit so kleinen Zettelchen, Markierungen mit Edding. Also alles total penibel, wie Baba Grafati auch selber zugibt.
Ich muss für mich dieses Zeitmanagement beherrschen. Ich muss einfach immer wieder reinschauen, was habe ich morgen noch für Termine, was habe ich die Woche an Terminen. Und wenn man das alles natürlich nicht in den Griff kriegt und in geordneten Bahnen kriegt, dann hat man in der Spitze, egal in welchem Bereich, hat man nichts zu suchen. Man darf auch nicht vergessen, es ist ein Riesendruck.
Das klingt, wenn er so redet, dass er schon sehr getrieben ist, also als wenn er schon da oben unbedingt hin wollte, als ob er da bleiben wollen würde, dass er diesen Leistungsgedanken total verinnerlicht hat. Hast du das ähnlich empfunden?
Ja, total. Also Rafati ist zu diesem Interviewtermin auch top vorbereitet. Also er will die ganze Situation auch kontrollieren. Muss ich das vorstellen? Er hat auf dem Schoß sich Notizzettel hingelegt. Da sind Stichpunkte drauf, Gedanken, die er unbedingt loswerden will. Antwortmöglichkeiten auf Fragen auch, die zu erwarten sind. Also wie etwa zum Beispiel da sein schlechtes Image in der Bundesliga. Er ist damals als aktiver Schiedsrichter noch absolut abgeklärt.
Das sind ja keine Vereine mehr heutzutage, das sind ja wirklich Wirtschaftsunternehmen und demzufolge wäre eine Fehlentscheidung auf dem Platz, hätte natürlich wirtschaftliche Folgen für einen Verein und dessen müssen wir uns bewusst sein und daher gilt es wirklich immer, den Fokus auf diese Konzentration zu legen und das Ganze quasi auf dem Spielfeld richtig wahrzunehmen und da bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken.
Wie versuchen Sie an diesem Druck, der auf Ihnen lastet, damit umzugehen oder ihn noch abzubauen?
Das ist ja auch irgendwo positiver Druck. Und wenn da irgendeiner der Beteiligten, ob nun Schiedsrichter oder Spieler, diesen Druck spürt, nach dem Motto, oh, wenn ich da einen Fehler mache, dann hat der natürlich dort auch nichts zu suchen.
Been so long. Stadionbrücke. Achtung, Türen öffnen links.
Was ist das für eine Stadionbrücke, Simon?
Ja, das ist die Stadionbrücke in Hannover an der großen AWD-Arena, wo Hannover 96 die Bundesligamannschaft spielt. Und wir sind jetzt hier verabredet mit Babak Rafati, dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter, der vor 2 Jahren versucht hat, sich vor einem Bundesligaspiel das Leben zu nehmen.
Ihr hört die 1Live-Reportage. Simon Krämer berichtet über Druck im Leistungssport. Babak Rafati hat überlebt, das wissen wir, weil wir haben ihn schon reden hören über seinen Selbstmordversuch in dieser 1Live-Reportage. Wie geht's ihm heute?
Also er ist soweit jetzt wieder fit, arbeitet nicht mehr. Früher hat er parallel noch neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter in der Sparkasse gearbeitet, sondern er reist mittlerweile durch Deutschland, gibt Vorträge, wie man mit Druck in der Spitze, mit Leistungsdruck, mit Depressionen auch umgehen kann. Und dafür steht er auch ziemlich in der Kritik. Er hat ein Buch geschrieben und greift dabei auch den Deutschen Fußballbund, den DFB, ziemlich an und wirft den Verantwortlichen da unter anderem auch vor, dass die sich nicht genug um ihn gekümmert hätten, als er Andeutung gemacht hätte, dass er da Probleme hatte. Der Grund, weswegen wir uns aber jetzt gleich mit ihm treffen, ist der zu erfahren, wie sich der Leistungsdruck in der Fußball-Bundesliga bei ihm ausgewirkt hat.
Du hast eben schon erzählt, dass Babak Rafati jetzt nicht gerade der beliebteste Schiedsrichter bei den Bundesligaspielern war. Du hast ihn selbst noch erlebt. Hast du eine Erklärung, warum das so gewesen sein könnte? Warum er nicht so beliebt war?
Ja, also er galt immer so ein bisschen als der arrogante Schiedsrichter. Also er hatte eine sehr, sehr markante Körpersprache auf dem Platz, hat nie mit sich reden lassen. Und das selbst auch in einer Zeit, dass er diesen Leistungsdruck schon gespürt hat und auch schon, das wissen wir jetzt im Nachhinein, an Depressionen gelitten hatte. Aber das wollte Rafati einfach nicht wahrhaben.
Weil ich ja gesagt habe, als Mann willst du stark sein und du zeigst keine Gefühle und keine Schwäche. Und das war halt ein Fehler, da Stärke zu demonstrieren.
Aber das wäre ja in der Konsequenz gewesen, wenn sie gesagt haben, ihr war eigentlich bewusst, dass ihr das körperlich kaputt macht. Konsequenz wäre gewesen, sie steigen aus als Bundesliga-Schiedsrichter, als FIFA-Schiedsrichter. Hätten sie das damals geschafft?
Das hätte ich damals nie gemacht. Einfach, weil du willst doch nicht das aufgeben, was du dir in den Jahren erarbeitet hast. Und das ist immer leicht dahergesagt. Ich hätte niemals hingeschmissen, weil ich für damalige Verhältnisse gedacht habe, dann bin ich ein Feigling in der Gesellschaft, in der Bundesliga, vor meinen Schiedsrichterkollegen, vor meinem Umfeld. Was hätten alle über mich gedacht? Die hätten alle gedacht, der hält das Geschäft nicht mehr aus. Und das war ja auch mein Ansatz, zu sagen, ich kämpfe dagegen an. Und wie gesagt, heute weiß ich das erst.
Das heißt, es ging ihm schlecht, er fühlte, es macht ihn kaputt, aber er hat nicht hingeschmissen, weil es ihm peinlich gewesen wäre.
Ja, absolut. Es gab nach den Bundesligaspielen auch immer so Situationen, von denen er erzählt hat, da hat der Schiedsrichter immer ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten, dem Schiedsrichter-Obmann. Und Rafati weiß auch, dass seine Leistung nicht stimmt, er will das aber natürlich nicht zugeben. Und diese Gespräche mit seinem Chef quasi, die sind ihm so peinlich, dass er sich bei seiner Arbeit bei der Sparkasse versteckt, wenn die Anrufe von dem DFB-Obmann kommen. Also er sitzt dann wirklich irgendwo in einem Hinterzimmer im 3. Stock der Sparkasse in Hannover, damit niemand mitbekommt, wie seine Telefonate ablaufen und was das mit ihm macht.
Also du hast ihn kennengelernt, zum ersten Mal gesprochen, als ihr dieses Interview hattet, noch weit vor seinem Selbstmordversuch. Jetzt sitzt ihr da wieder in Hannover, wo Rafati wohnt, in der Nähe des Stadions.
Genau, wir sind ziemlich in der Nähe vom Stadionvorplatz, der mittlerweile Robert-Enke-Platz heißt.
Und Robert-Enke hat auch eine Geschichte, das weiß man. War Torwart von Hannover 96, von der Fußballnationalmannschaft, hat sich umgebracht. Also er hat sozusagen das gemacht, was Babak Rafati nicht geschafft hat. Kommt uns das nur so vor oder häufen sich tatsächlich Suizide im Sport?
Also zumindest werden immer mehr Fälle öffentlich, wo Profisportler auch mit ihren Depressionen oder mit ihren Burnout-Erkrankungen an die Öffentlichkeit gehen. Die Fußballer Enke und Robert Miller, ist ja der andere Torwart von 96, die sind da Fälle, aber wenn wir überlegen, wir haben auch Skispringer Sven Hannawald, Sebastian Deißler, die gehören dazu. Und wenn man sich jetzt anguckt, es gibt eine Studie, dass sich in den letzten 50 Jahren weltweit 66 Profisportler das Leben genommen haben. Und da gibt es so die meisten Suizide in den Sportarten Fußball, Basketball, Schwimmen, Leichtathletik und dann Baseball.
Kann man jetzt aber auch nicht direkt irgendwas ablesen. Ne? Sind Mannschaftssportarten dabei, sind Einzelsportarten dabei? Wie auch immer, Rafati hat auf jeden Fall seinen Suizidversuch überlebt.
Genau, und es hat dann aber ziemlich lange gedauert, bis er damit umgehen konnte, was er da eigentlich gemacht hat.
In der Klinik bin ich ja nicht gegangen, ich bin ja förmlich über den Boden geschliffen. So schwach war ich, so am Boden war ich. Und für mich undenkbar, laufen zu gehen. Für einen Sportler, der sonst wirklich sein Leben lang mit 10 Jahren angefangen hat, laufen zu gehen, Fußball zu spielen. Undenkbar für mich. Aber ich habe dann so die ersten Male, als mich dann der Therapeut dahin gebracht hat, ich habe dann die ersten Male gemerkt, dass ich durch diese Bewegung, durch das Laufen unwahrscheinlich viel Ballast ablasse, dass ich diese ganzen Sorgen loswerde. Durch das Laufen habe ich dann auch den Kontakt zwischen Kopf und Seele zusammengefunden. Dieser Einklang war wieder da.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go?
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back?
This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Müssen sie ja ganz weit zurückgehen. Das heißt, sie gehen erst mal kurz vor die Pubertät und dann fangen ja eigentlich schon so die Trainingscamps an. Lauter Jungs, völlig artifizielle Umgebung und es geht nur um Sport, Sport, Sport. Alles andere wird eigentlich mehr oder weniger vernachlässigt. Und dann geht es immer weiter und an diesen Klippen eigentlich erkennt man, dass das kein normales Leben ist, keine normale Entwicklung ist, wo man ausgeglichen werden kann, wo man ruhig sein Leben leben kann. Was ja nicht heißt, dass das eine schlecht ist und das andere gut, aber ich glaube, zu einer Persönlichkeitsreife und einer Persönlichkeitsentwicklung gehört eben ein normales Umfeld. Und wir müssen wieder erreichen, dass die Jugendlichen, die solche Karrieren anstreben, dass die trotzdem in ihrem normalen Umfeld sind, aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, auch Spitzensport zu trainieren und zu erreichen.
Druck im Leistungssport, das ist das Thema in dieser 1Live-Reportage. Simon Krämer ist für uns unterwegs, hat unter anderem Babak Rafati getroffen, einen Schiedsrichter, der sich vor einem Fußballspiel das Leben nehmen wollte. Der Mann, den wir jetzt da gerade gehört haben, der sich Gedanken gemacht hat über Leistungsdruck im Spitzensport, wer ist das?
Das ist Professor Frank Schneider. Der ist Direktor an der Psychotherapie an der Uniklinik in Aachen und auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie. Und Schneider beschäftigt sich sehr viel eben mit diesem Thema Depression und Leistungssport.
Du hast eben mal eine Studie erwähnt, dass sich in den letzten 50 Jahren weltweit 66 Profisportler das Leben genommen haben. Das sind 66 zu viel, ohne Frage. Aber 66 in 50 Jahren auf der ganzen Welt, ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Also ist die Gefahr bei Spitzensportlern größer? Ist sie kleiner, an Depressionen zu erkranken mit allen Folgeerscheinungen? Gibt es da überhaupt Zahlen?
Also so ganz genau kann man das eben nicht sagen. Es gibt ja diese eine Studie, die du angesprochen hast, über die Profisportler. Aber ansonsten gibt es noch zu wenig Studien, die da auch belegen, womit das alles zusammenhängt. Es gibt nur Indizien, die eben bislang darauf hinweisen, auf diesen Zusammenhang zwischen Sport und Depressionen. Mhm. Professor Schneider, der will auch lieber nicht über Druck sprechen bei diesem ganzen Thema, sondern er nennt es eigentlich normales Leben, also mit Höhen und Tiefen, wie sie jeder hat.
Das, was er eben auch schon angesprochen genau. hat, dass es mehr darum geht, wie man damit umgeht dann.
Genau, aber er gibt eben auch zu, es gibt bei Sportlern ein paar Faktoren, die das Risiko erhöhen, an Depressionen zu erkranken, weil sich die Sportler häufig auch selbst unter so einen großen Leistungsdruck setzen.
Wenn Sie dann irgendwie einen Europameister oder einen Weltmeister im Schwimmen sich angucken, alle 4 Jahre ist eine Olympiade, 3,5 Jahre, 3,75 Jahre will überhaupt keiner was von dem. Aber in dem 4. Jahr, da hat er 50 Sekunden Zeit, um eine Topleistung zu bringen. Und wenn er die vermasselt, dann hat er wieder 4 Jahre Zeit, wenn überhaupt.
Kann man denn sagen, was das für Faktoren sind, die dazu führen, dass Menschen, die im Spitzensport unterwegs sind, nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen, dass ihnen was fehlt?
Also drückt? Man kann es nicht direkt auf den Sport beziehen, aber es gibt allgemeine Faktoren, die das Risiko erhöhen.
Dazu braucht man einfach eine genetische Belastung, also eine biologische, körperliche Belastung. Man braucht aber auch psychosozialen Stress. Und dieser psychosoziale Stress kann auf jemanden, der entsprechend verletzlich ist, biologisch jederzeit treffen. Leistungssportler haben aber ein ganz anderes Phänomen, weil Leistungssportler eben in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn sie da in so ein Stadion reinlaufen und 20.000, 100.000 Leute stehen da, buhen sie aus, pfeifen oder klatschen, das ist schon ein Unterschied auch auf ihre Leistung. Und da so abgebuht zu sein, einfach durchzulaufen und zu sagen, das interessiert mich nicht, das können nur die richtigen Profis. Und ich glaube, die können das auch nicht richtig gut.
Oh,
ich habe es nicht mal bis zum Graben geschafft. Ja, man muss an den Rand fahren. Man sieht, wie die Gegner an dir vorbeifahren und weiterfahren. Und du musst einfach stagnieren oder der Körper stagniert und bist dann am Ende.
Was ist dir dann durch den Kopf gegangen, als du gesehen hast, du bist am Rand, musst dich übergeben auch, dein Körper kann nicht mehr und die Gegner ziehen an dir vorbei?
Zum Teil auch Wut in mir selbst. Also das, man will ja mitfahren, man will schneller sein als die anderen und wird auch aggressiv oder wütend auf sich selbst, dass es nicht klappt.
Simon Krämer begleitet Menschen, die permanent unter Druck sind. Spitzensportler, ein Schiedsrichter. Und die eben manchmal nicht mehr damit klarkommen. Ihr hört die 1Live-Reportage. Simon, wo sind wir hier?
Wir sind jetzt knapp hinter der holländischen Grenze, in so einem kleinen Café, gar nicht weit von Aachen. Und da treffen wir Michael. Er ist 21 Jahre alt und kurz davor, in die Radsportelite aufzusteigen. Und deswegen will er auch seinen richtigen Namen heute hier nicht im Radio hören. Denn Depressionen und dieses nicht mit dem Leistungsdruck, nicht mit diesem Ganzen umgehen zu können, das ist in dieser Profisportwelt doch häufig noch ein Tabuthema, auch wenn wir immer mehr hören, also dass sich gerade so Profisportler outen, sage ich mal. Aber er möchte es eben nicht, gerade auf dem Weg in die Spitze ist es doch noch ein großes Tabuthema. Und auf dem Weg hierhin, also in dieses kleine Café, da musste ich so eine ganz hügelige Strecke fahren über enge Straßen. Auf denen waren schon Dutzende Rennradfahrer auch unterwegs. Auch Michael ist auch diese Strecke hergefahren, hier auf diese holländische Grenzseite. Da sind nämlich seine Lieblingsstrecken, wie er uns auch verrät, als wir ihn beim kurzen Zwischenstopp hier treffen.
Hier werden immer die Frühjahrsklassiker ausgetragen, wie das Amstel Gold Race. Und es ist immer ein cooles Ambiente, dann auch auf den Strecken zu fahren, die auch dann im Frühjahr die Profis abfahren. Man kann quasi schon mal üben, wenn man in die Richtung möchte.
Und diese Richtung ist bei ihm halt Profi-Radsportler.
Ja, absolut. Also Michael ist ein total junger, ehrgeiziger Typ, der alles für den Sport und für seinen Traum machen will. Und hinter ihm an der Wand, also hat sein Rennrad auch mit ins Café genommen, weil da traut er keinem. Das Fahrrad kostet nämlich 8.000 Euro, also einfach mal wie so ein Kleinwagen.
Ich höre im Hintergrund so klassische Musik. Was ist das für ein Café? Wo sitzt ihr da?
Ja, das ist so ein kleines Café.
Hat er sich nicht ausgesucht, die Musik?
Die hat er sich nicht ausgesucht, nicht gewünscht. Die läuft ja die ganze Zeit. Das ist so ein kleines Landcafé. Sieht ein bisschen aus wie so eine Mühle. Eigentlich kommen hier die Rentner hin und trinken hier so ihre Tasse Kaffee. Und ja, dazwischen fällt Michael dann doch auf, wie er da mit seinem schwarzen Rennradtrikot sitzt. Und man sieht so, die Arme, Beine glänzen so ein bisschen. Also sie sind rasiert und er hat sich da so ein Wärmegel drauf geschmiert, weil es ist natürlich schon arschkalt draußen.
Damit er nicht so friert.
Nee, genau. Aber er trainiert tatsächlich momentan jeden Tag und auch bei dem Wetter durch.
Ich würde mal gerne wissen, ob in diesem Café noch Kännchen serviert werden, aber das klären wir dann an anderer Stelle. Zurück zu Michael, der will Profi-Radfahrer werden.
Genau, also eigentlich studiert Michael noch an der Uni in Aachen, aber er nutzt wirklich jede Möglichkeit, sich aufs Rad zu setzen, um da seinen Traum vom Profisport dem näher zu kommen. Denn er muss noch einmal aufsteigen und dann ist er in der deutschen Profiliga.
Du musst dir das so vorstellen, dass man jeden Tag trainiert. Das ist ein großer Teil deines Lebens. Du sitzt teilweise 3-4 Stunden am Tag auf dem Rad. Vor allem ist es bei mir auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich trainiere, einfach unglaublich viel auf dem Rad verarbeite.
Muss man vielleicht mal einmal kurz klären. Also das heißt, im Radsport gibt es auch so eine Art Bundesliga. Normalerweise kennt man das ja irgendwie nur aus dem Fußball, Handball, Radsport, eher so Rundfahrten. Aber da gibt es halt auch verschiedene Ligen und er kann hoch in die erste, ne?
Genau, also er kann auch nach oben kommen.
Das hört sich ja erstmal gut an. Also noch einmal aufsteigen, dann ist er in der ersten deutschen Profiliga. Er sagt, auf dem Rad kann er Dinge verarbeiten. Das ist ja eigentlich auch immer ganz gut, wenn man sich dann so einen freien Kopf machen kann. Was ist mit Druck bei ihm, mit unserem Thema heute? Spürt Michael welchen?
Also er hat ihn zumindest mal zeitweise gespürt und kennt auch dieses psychische Thema, diesen psychischen Aspekt davon. Die Sache war nämlich die, er war im letzten Jahr deshalb beim Training angefahren worden. Also hat mal wieder sein Training abgefahren, 200 Kilometer mal eben so gemacht. Und dann kurz vorm Ziel erwischt ihn ein Auto und er verletzt sich am Knie.
In den ersten 2 Monaten habe ich mir nicht so große Sorgen gemacht. Es war sowieso gerade Saisonschluss und ich hatte Zeit für ein bisschen Pause. Aber dann nach 3-4 Monaten wurde es richtig kritisch, weil eigentlich die neue Saisonvorbereitung beginnen sollte. Ich allerdings immer noch in der Krankengymnastik saß und Ärzte rätselten rum und fanden nicht die richtige Ursache. Und da wurde ich dann nervös.
Und was hast du dann gemacht?
Dann habe ich auch Dinge gemacht, die nicht gut waren. Ich habe versucht, weiter zu trainieren. Und zwar dann unter Schmerzen und dann auch mit Schmerzmitteln. Hab dann Schmerztabletten eingenommen, damit ich überhaupt noch weiter trainieren konnte. Für den Moment war es gut. Ich konnte trainieren und habe die Schmerzen nicht so sehr gemerkt. Aber einen Tag später habe ich dann gemerkt, dass es nur noch schlimmer geworden ist. Und das war einfach nicht der richtige Weg.
Immerhin schon mal eine Erkenntnis, die wahrscheinlich für Normalos wie uns überhaupt, so weit würden wir wahrscheinlich gar nicht kommen, wenn wir schon aufhören würden in dem Moment, wo es Schmerzen gibt und nicht mit Schmerzmitteln weiter trainieren. Was hat Michael denn dann weitergemacht? Weil im Endeffekt in dem Moment, wo er gemerkt hat, wenn ich nur mit Schmerzmitteln trainieren kann, komme ich nicht weiter, ist ja für einen Leistungssportler erstmal ein großes Problem.
Genau, aber er hat es zumindest eingesehen, wie du es gesagt hast, dass es ein Problem ist. Und er hat sich dann auch Hilfe geholt. Er ist zum Psychologen gegangen an der Uni und die haben ihm dann auch wirklich weitergeholfen. Also einmal dabei, um überhaupt mit der Situation klarzukommen, also dieses Psychische, dieses Nicht-Trainieren-Können, das hat ihn ja total belastet, weil er dann eben Sachen nicht mehr verarbeiten konnte auf dem Rad. Und zweitens auch, um einen Arzt zu finden, der seine Knieverletzung, also das Körperliche heilen kann.
Den Auslöser sozusagen, das
eigentliche
Problem.
Genau, weswegen er dann nicht mehr auf dem Rad sein konnte. Michael hat jetzt seit gut einem halben Jahr kaum mehr richtig trainiert auf dem Rad und das hat ihn damals ja eben schon sehr, sehr genervt. Weil das ist so ein bisschen das bei einer anderen Welt mit Rennradfahrern. Das heißt nämlich auch nicht trainieren können, das hat sofort soziale Isolation. Unter Radfahrern geht man ja nicht feiern irgendwie abends weg oder mal auf ein Bier trinken, sondern man hat eigentlich nur seinesgleichen zu tun und man trainiert eben zusammen und das alles war für Michael damals weggefallen. Und bei der Untersuchung damals, also am Knie, da stellten die Ärzte dann plötzlich fest, dass Michael nicht nur diese Verletzung von einem Unfall hatte, sondern dass er einen angeborenen Defekt im Knie hat und das halt später immer wieder Probleme und Schmerzen machen kann.
Als dann die Diagnose kam, dass es etwas ist, was angeboren ist, da dachte ich dann natürlich, okay, das bekommt man nicht weg. Also ist hier vielleicht Endstation. Dass ich, wenn ich trainiere, immer wieder diese Schmerzen habe. Da dachte ich natürlich schon, okay, hier ist die Sackgasse, hier geht's nicht weiter. Das war dann die völlige Desillusionierung aller meiner Träume und Wünsche und Ambitionen.